Energie macht deinen Kaffee. Schick deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft. Und wir von Ioptimum sind die Energieexperten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom E-Pod, unserem Energie-Podcast der Ioptimum. Mein Name ist Sophia Krötzinger und ich begrüße euch wie gewohnt an unserem Standort in Offenburg. Heute beschäftigen wir uns mit einer Krise, die die Welt momentan in Atem hält, der angespannten Lage im Nahen Osten. Die aktuellen militärischen Spannungen, Angriffe und Blockaden wirken sich direkt auf die globalen Energiepreise aus. Brennöl sowie die Gaspreise sind die letzten Wochen deutlich gestiegen. Angetrieben durch den Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran sowie die blockierten Schifffahrtsrouten. Wir sprechen heute darüber, warum diese Ereignisse so massive Folgen haben, was das für eure Strom- und Gaskosten bedeutet und wie ein Energieversorger wie Ioptimum mit seinem Portfolio-Management in solchen Zeiten agiert. Mit dabei ist unser Energieexperte und Portfolio-Manager Philipp Huber. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Philipp. Philipp, die Nachrichtenlage der letzten Wochen überschlägt sich. Angriffe, Gegenschläge, verhärtete Fronten und mittendrin ist eines der wichtigsten Nadelöhre des Energiemarkts, die Straße von Hormuz. Kannst du uns erklären, was gerade los ist, beziehungsweise was der Kern des Problems ist?
Ja, das mache ich sehr gerne. Die Straße von Hormuz ist eine Meerenge am Persischen Golf und das Besondere, die ist an der engsten Stelle nur 33 Kilometer breit. Und die Fahrrinne, wo die Schiffe durchfahren können, die ist sogar nur 3 Kilometer breit. Also das ist eine sehr, sehr schmale, sehr enge Meerenge. Und der Kern des Problems, die Straße von Hormuz, die ist einfach ein ganz wichtiges Energietor oder sogar das wichtigste Energietor der Welt, weil Länder wie Kuwait, Irak, Iran, Saudi-Arabien und auch Katar, die verschiffen ihr Öl und Gas durch diese Meerenge. Und da gibt's auch nur wenige Alternativen dazu, nicht per Schiff, wenn dann per Pipeline und da sind die Kapazitäten auch sehr begrenzt. Also wenn die Schiffe nicht fahren können, dann ist es ein großes Problem. Und schon allein die Drohung einer Blockade lässt Öl- und Gaspreise steigen. Jetzt ist ja der Verkehr sogar fast vollständig zum Erliegen gekommen. Einzelne Tanker dürfen durchfahren. Aber die meisten Tanker weichen aus, Reedereien stoppen Fahrten und die Märkte reagieren da nervös drauf. Die Lage ist in den letzten Wochen eskaliert, weil der Konflikt zwischen dem Iran, den USA und Israel massiv zugenommen hat. Und nach gemeinsamen Angriffen der USA und Israel auf iranische Ziele hat Teheran mit Vergeltungsangriffen reagiert und damit auch den Schiffsverkehr durch die Meerenge quasi gestoppt. Und es ist halt ein Nadelöhr, durch das rund 20% der weltweiten Ölversorgung verschifft wird. Also es ist sehr wichtig für die weltweite Ölwirtschaft. Und der Iran setzt dabei grundsätzlich auf strategischen Druck. Die machen mit relativ einfachen militärischen Mitteln, beispielsweise Drohnen oder Sprengboote oder auch mit Minen, drohen die und das sorgt für Unsicherheit und schlussendlich führt es dazu, dass die Schiffe dann nicht durch diese Meerenge fahren können. Für den globalen Energiemarkt ist das hochriskant. Es droht, sagen einige Experten, sogar die größte Unterbrechung der Ölversorgung seit den 1970er Jahren.
Und die Folgen spüren wir dann auch direkt. Also sowohl private Haushalte als auch Unternehmen. Wie du gesagt hast, ein Großteil des weltweiten Öl- und Flüssiggashandels läuft über die Straße von Hormuz. Und wenn dieser Engpass gestört ist, steigen die Preise dann natürlich auch sofort. Genau das haben wir die letzten Wochen gesehen. Öl ist deutlich teurer geworden und auch der LNG-Verkehr stockt, weil die Schiffe die Passage eben meiden. Zusätzlich musste dann Katar auch noch einer seiner größten LNG-Anlagen vorübergehend stoppen.
Ganz genau, die Blockade hat einen der wichtigsten Energiekorridore der Welt lahmgelegt. Das heißt, weniger Öl, was auf den Weltmarkt kommt, was wiederum bedeutet, dass Preise steigen. Und beim LNG, da ist es ähnlich. Der Markt gerät unter Druck und das spüren nicht nur wir hier in Europa, sondern vor allem auch asiatische Länder, die besonders stark von den Lieferungen aus dem Persischen Golf abhängig sind.
Vielen Dank dir für deine Einordnung. Jetzt fragen sich natürlich viele Menschen, okay, wir in Europa beziehen doch auch Gas größtenteils aus Europa, Energie aus Europa. Warum steigen unsere Preise dann trotzdem?
Der Grund ist einfach. Energiepreise, beispielsweise Gas, die entstehen nicht isoliert, sondern auf einem globalen Markt. Und sobald ein Nadelöhr wie jetzt beispielsweise die Straße von Hormuz blockiert wird, wo eben ein Fünftel des weltweiten Öls durchgeht und ein großer Teil des Flüssiggashandels, Wenn dieses Nadelöhr eben geschlossen ist, dann schießen die Marktpreise nach oben. Und diese Preisbewegungen, die landen dann auch automatisch bei uns. Es findet quasi ein Preiskampf statt um die verbleibenden Gasmengen. Und derjenige, der am meisten bezahlt, der bekommt dann die Lieferung. Und so schaukeln sich Preise überall hoch. Wobei man sagen muss, der Preisanstieg in Asien war besonders stark. Das liegt daran, weil die Öl- und Gaslieferungen aus dem Persischen Golf überwiegend eben nach Asien und auch China gehen oder als Ziel haben. Und diese ausgefallenen Lieferungen, die mussten dann durch die asiatischen Länder erstmal ersetzt werden. Europa ist zwar weniger direkt von den Öl- und Gaslieferungen aus dem Persischen Golf abhängig, aber klar, das Weltmarktgeschehen, das schlägt sich auch bei uns in den Energiepreisen nieder. Wenn Öl und Gas weltweit knapper und teurer wird, dann steigen auch hier die Großhandelspreise. Schlussendlich ist es dann auch egal, ob das Molekül am Ende aus Norwegen, Katar oder den USA kommt.
Okay, das veranschaulicht ganz klar. Also auch wenn physisch nicht unser Gas in Anführungszeichen blockiert ist, wirken sich natürlich die Krisen im Nahen Osten immer auch auf die europäischen Energiepreise aus. Und jetzt stelle ich dir natürlich die spannende Frage: Wann hat unser Portfolio-Management denn gemerkt, dass sich da was zusammenbraut?
Ja, die erste wirklich, ich würde mal sagen, eindeutige Drohung vom US-Präsidenten, die hat er so gegen Ende Januar ausgesprochen. Und ab diesem Zeitpunkt, ja, spätestens jedoch mit der Verlegung von amerikanischen Streitkräften in die Golfregion, da konnte man schon erahnen, dass ein militärischer Konflikt bevorsteht. Es gab ja auch zuvor weitere Hinweise. Beispielsweise wurde ja Mitte Juni 25 durch die USA und Israel die Atomanlagen in Fordo, Natanz und Isfahan zerstört, beschossen. Und nach dem Scheitern der Verhandlungen, die es da vorgeschaltet gab über das iranische Atomprogramm, schien das für die beteiligten Akteure die logische Konsequenz zu sein.
Also kann man quasi sagen, dass die Konfliktlinie eigentlich schon recht früh sichtbar war und dass sich der Konflikt dann Schritt für Schritt zugespitzt hat.
Genau. Für uns war es jedoch vor allem der massive Aufbau der USC-Macht. Das war das entscheidende Warnsignal, denn warum sollte man so einen hohen Aufwand betreiben und mehrere Flottenverbände in Richtung Golf verlegen? Das ging weit über ein bloßes Machtdemonstrieren hinaus und das war für uns dann eigentlich der erste klare Indikator. Achtung, da braut sich was zusammen und wir müssen unser Portfolio auf ein Kriegsszenario tatsächlich vorbereiten und frühzeitig auch nochmal unsere Absicherungen erhöhen.
Und unabhängig davon war der wahrscheinlich schon ohnehin vorsichtig unterwegs, nehme ich an. Der Winter, der war ja stellenweise wirklich kühl und die Nachfrage danach Heizgas hoch. Die Speicher waren schwach gefüllt und die Gaskraftwerke liefen eben aufgrund von wenig Wind auf Hochtouren.
Ja, genau, absolut. Also für uns war das dann Anlass genug. Deine genannten Argumente eben waren der Anlass, dass wir dann auch die preislich attraktive zweite Jahreshälfte 25 genutzt haben, um unsere Hedging-Quote deutlich zu erhöhen, um uns eben gegen vor allem leere Gasspeicher, gegen so ein Szenario, wo Speicher sehr leer sind und das Probleme machen kann, abzusichern. Glücklicherweise war ja dann der Februar 26 doch recht mild und dadurch sind der Speicherfüllstand verharrt seither auf einem festen Niveau und das hat dann den Preisdruck auf dem Markt auch etwas weggenommen bis zum Beginn des Iran-Krieges.
Okay, also habt ihr nicht erst reagiert, als der Gaspreis hochgeschossen ist, sondern wart eben deutlich früher auch schon dran.
Wir verfolgen eine klare Beschaffungsstrategie und von der dürfen wir nur innerhalb von ganz genau festgelegten Grenzen abweichen. Und genau das haben wir zunächst auch getan, um einem bereits absehbar knapper Gasmarkt zu Beginn des Jahres 26 vorzubeugen und die damit verbundenen Risiken auch zu reduzieren. Als sich im Januar und Februar 26 dann der massive Aufbau der amerikanischen Seestreitkräfte abzeichnete, erschien uns ein möglicher militärischer Konflikt zunehmend realistisch. Also das lag dann irgendwie doch nahe, weil die Entwicklung, die erinnerte sehr stark an das Jahr 22, der ein oder andere kann sich da vielleicht noch dran erinnern, wo russische Truppen unter dem Vorwand von Übungen an die ukrainische Grenze verlegt wurden und ja, mit dem bekannten Ausgang bzw. Verlauf.
Ja, man erkennt auf jeden Fall identische Muster. Man hat die ersten Truppenbewegungen gehabt, dann wieder die politischen Spannungen und am Ende ist es vollumfänglich eskaliert. Fast wie ein Déjà-vu. Was passiert denn bei euch bei den ersten Krisensignalen konkret?
Unsere Kaufentscheidungen, die treffen wir grundsätzlich immer im Team. Das ist ein Gremium, in dem verschiedene Abteilungen sowie der Vorstand vertreten sind. Und die Handlungsempfehlung, die kommt üblicherweise vom Portfolio-Management, weil wir die Marktlage eng beobachten und entsprechend auch fortlaufend bewerten. Und wenn es aber richtig schnell gehen muss, dann verkürzen wir den Prozess auch und stimmen uns direkt quasi mit dem Vorstand ab, also Portfolio-Management und Vorstand. Genau das war auch zu Beginn des Iran-Krieges der Fall.
Weil ihr auch sofort reagieren musstet, besonders mit Blick auf die sensiblen Monate März und April, da sind die Preisrisiken erfahrungsgemäß ja eh besonders hoch, oder?
Ja, absolut. Also wir mussten ganz kurzfristig das Portfolio auf die neue Konfliktsituation ausrichten. In solchen Momenten stellen sich automatisch auch ein paar zentrale Fragen. Wie schnell und wie stark ziehen die Preise an? Wie dynamisch entwickelt sich der Konflikt? Wie weit werden die beteiligten Parteien gehen? Wie weit eskaliert der Konflikt? Und der Angriff des Irans auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf, also in Katar, Saudi-Arabien, Kuwait und so weiter, der kam dann doch für viele sehr überraschend und hat die Unsicherheit zusätzlich verstärkt.
Und wie ging es dann bei euch konkret weiter?
Wir haben direkt nach Kriegsbeginn beherzt gehandelt, zunächst kurzfristig, um die kritischen Monate weiter abzusichern, also vor allem den April und den März und kurz darauf auch mit Blick auf längere Laufzeiten. Das war zu dem Zeitpunkt auch durchaus attraktiv. Während die kurzfristigen Produkte relativ schnell stark gestiegen sind, gab es für die längerfristigen Absicherungen noch ein Zeitfenster, in dem die Preise wenig moderat gestiegen sind, bevor sie dann auch deutlich anzogen später. Bei all diesen Entscheidungen folgen wir immer einem klaren Bewertungsrahmen. Also erstens, welche Preisdynamik erwarten wir? Also wie stark könnte der Preisschock ausfallen? Zweitens, wie lange dürfte der Konflikt anhalten und damit auch die volatile Preisentwicklung? Drittens, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für unser Portfolio? Wo müssen wir gezielt nachjustieren, um potenzielle Risiken zu minimieren? Das Gute ist, den Großteil unserer Absicherungen haben wir bereits vor der Krise vorgenommen und zu Kriegsbeginn oder kurz danach ging es vor allem noch um kleinere Feinjustierungen. Unterm Strich haben wir also unsere Hausaufgaben gemacht und wir können für die kommenden Monate auf ein stabiles und attraktives Preisniveau blicken.
Also kann man im Prinzip eigentlich sagen, dass sowohl eure Methodik als auch das Beschaffungsmodell gewirkt haben wie ein Sicherheitsnetz, Gurt, wie auch immer?
Das kann man absolut sagen. Zum einen haben wir diese Absicherungsgeschäfte schon im Vorfeld getätigt, weit vor der Krise. Und zum anderen sehen wir aber auch noch über die Sommermonate wirklich interessante Chancen am Spotmarkt, also dem sozusagen Gegenspieler vom Terminmarkt. Der hohe Gaspreis, der wirkt zwar grundsätzlich preistreibend, aber gerade im Sommer, da spielen die Gaskraftwerke eigentlich nur eine begrenzte Rolle. Und in dieser Zeit übernimmt die Photovoltaik üblicherweise einen großen Teil der Stromerzeugung, die ist in Deutschland mittlerweile sehr stark ausgebaut und auch im Sommer sehr verlässlich. Das heißt, die hohen Gaspreise, die schlagen dann am Spotmarkt weniger durch, als man vielleicht erwarten würde.
Und dadurch ergänzen sich dann quasi eure langfristigen Terminmarktpreise und die kurzfristigen Spotmarktmengen, die du gerade beschrieben hast, perfekt. Das ergibt dann im Endeffekt wahrscheinlich ein Preisniveau, das voraussichtlich unter dem aktuellen Marktpreis liegt.
Ja, genau. Also man kann eigentlich sagen, wir fahren mit einem Fuß auf der Bremse durch eine potenziell volatile Phase oder vielleicht noch besser beschrieben, wir haben uns einen eingebauten Sicherheitsgurt zugelegt, der uns zum einen Preisstabilität gibt, aber wir verzichten nicht auf Chancen.
Jetzt haben wir uns auf jeden Fall eine Übersicht über die aktuelle Lage verschafft und auch darüber, wie eure Methodik in solchen Phasen aussieht. Und sind uns sicher, dass wir wirklich gut aufgestellt sind. Jetzt lass uns doch mal ein Szenario durchspielen, Philipp. Was wäre denn, wenn sich die Lage über die Monate nicht verbessert?
Dann reden wir über eine strukturelle Krise. Also nicht nur über kurzfristige Preisbewegungen. Wenn der Iran weiterhin Energieinfrastruktur angreift, das ist so das Hauptthema, oder eben die Straße von Hormuz dauerhaft blockiert bleibt, dann hätte das massive Auswirkungen auf die globalen Öl- und LNG-Lieferketten. Gas wäre dann weiter hochpreisig und auch preislich sehr volatil. Und damit würden auch die Strompreise steigen, weil Gaskraftwerke eben dann doch häufig den Preis setzen. Was würde das für uns bedeuten? Wir gehen von einem länger angespannten Markt, einer länger angespannten Marktsituation aus, Die gute Nachricht, wir haben uns vorher abgesichert. Selbst bei einer Zuspitzung trifft uns das nicht ungebremst und Risiken können abgefedert werden.
Okay, und wenn wir uns das gegenteilige Szenario anschauen, also was wäre, wenn ab morgen plötzlich alles vorbei wäre und die Straße wieder offen wäre?
Dann würden Gas- und Ölpreise deutlich fallen, weil LNG-Lieferungen wieder regulär fließen können und Risikoprämien aus dem Markt verschwinden. Es wäre kein vollständiger Reset. Die beschädigte Infrastruktur lässt sich nicht über Nacht reparieren und runtergefahrene Anlagen, wie zum Beispiel die Verflüssigungsanlagen fürs Gas, die benötigen auch Wochen an Vorlaufzeit, bis die wieder auf volle Auslastung laufen können. Aber die akute Preisspitze, die wäre weg und die Märkte würden spürbar entspannen. Für unser Portfolio wäre das ziemlich gut. Wir bleiben langfristig stabil abgesichert, profitieren aber gleichzeitig von niedrigen Preisen bei unserer offenen Restposition.
Okay, jetzt haben wir uns quasi beide möglichen Szenarien angeschaut. Was wäre, wenn Szenarien? Aber was ist denn wirklich dein Ausblick für die nächste Zeit? Viele fragen sich ja dann tatsächlich, wie der Markt sich mittel- bis langfristig entwickeln kann, wird.
Wenn wir auf die nächsten Jahre blicken, sehen wir einen Energiemarkt, der deutlich entspannter wird. Das weltweite LNG-Angebot wächst stark, weil in den USA und Katar neue Kapazitäten ans Netz gehen. Dadurch wird der globale Gasmarkt wesentlich besser versorgt sein als in den Krisenjahren zuvor. Parallel dazu sinkt in Europa der Gasbedarf, weil wir effizienter werden, mehr einsparen und zunehmend erneuerbare Energie nutzen. Mehr Angebot bei weniger Nachfrage nimmt dann spürbar den Druck aus dem Markt. Gleichzeitig übernehmen Wind- und Solarenergie immer stärker die Rolle des Rückgrats im Stromsystem. Mit zunehmender erneuerbarer Erzeugung werden wir unabhängiger von fossilen Brennstoffen und erleben häufiger Phasen niedriger Strompreise. Dazu kommt, dass das Thema Speicher wichtiger wird. Heute und die nächsten Jahre werden Batterien zugebaut und in der Zukunft dann vielleicht auch Wasserstoff. Und das stabilisiert zusätzlich das System. Auch die Elektrifizierung trägt dazu bei. Ja, es werden mehr Wärmepumpen verbaut, es werden immer mehr E-Autos gekauft und flexible Industrieprozesse können in günstigen Stunden laufen und so erneuerbare Überschüsse an Strom optimal nutzen. All diese Entwicklungen, die greifen ineinander und die machen das Energiesystem insgesamt robuster. Preisrisiken sinken, die Planbarkeit steigt und extreme Preissprünge wie in der Vergangenheit werden dadurch deutlich unwahrscheinlicher.
Vielen Dank, Philipp, für deine ganzen Ausführungen dieser Folge. Ich versuche jetzt einfach nochmal alles für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenzufassen. Also wir können sagen, der Konflikt in Nahost hat die weltweiten Energiemärkte hart getroffen. Das spüren wir, glaube ich, leider alle. Das Portfolio-Management der E-Optimum arbeitet mit Frühwarnsystemen und hat die Krise früh erkannt. Mit einem hohen, aber flexiblen Eindeckungsgrad konnte schnell, aber nicht hektisch reagiert werden. Das strukturierte Beschaffungsmodell wirkt wie ein Sicherheitsnetz gegen Preisschwankungen. Und am Ende haben wir gehört, egal ob lange Krise oder schnelle Entspannung, das Portfolio kann auf beide Szenarien reagieren. Vielen Dank, Philipp, nochmal für deine Expertise. Und das war's für heute mit dem E-Pod, unserem Energiepodcast der E-Optimum. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt ihn gerne weiter und bleibt natürlich neugierig auf Themen, die unsere Energiezukunft bewegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt energiegeladen.
Weitere spannende News und Informationen rund um die Energiebranche sowie die Anmeldung für unseren kostenlosen Newsletter findet ihr unter eoptimum.de.